möchte vor der Predigt noch gern mit uns beten. Ja, Gott, sei du der Mittelpunkt in unserem Leben und auch in unserem Herzen. Herr, es lässt sich manchmal so einfach singen, aber im Alltag, in der Realität ist es dann nochmal ein ganz anderes Thema und durchbuchstabieren. Gott, wir brauchen dich in unserem Leben. Wir danken dir dafür, dass du mit uns gehst, dass du uns Hilfestellung gibst, dass du dich freust an uns und dass du in Gemeinschaft mit uns leben möchtest, dass wir dir wichtig sind und dass du ja Anteil haben möchtest an dem, wie wir Dinge tun, was wir tun und was wir sagen. Und wir danken dir dafür, dass du ein realer Gott bist, der auch heute noch in diese Welt hineinspricht, der wirkt, der erfahrbar ist, der erlebbar ist. Und ich danke dir dafür, dass du auch hier mitten unter uns bist. Mach unsere Herzen und Ohren weit für das, was du für uns heute Morgen hast. Amen. Ja, wir sind in der Predigtreihe Glaube im Alltag und ich möchte da heute fortsetzen. Ich habe mal die letzten Folien von den letzten Predigten mitgebracht. Wir haben uns, davor müsste eigentlich auch noch eine sein, die erste Folie. Okay, gut. Aber wir hatten uns mit dem Thema Glaube und Erziehung beschäftigt. Dann mal die nächste Folie. Dann Glaube und Arbeit. Wir haben uns angeguckt, hey, Gott ist ein Gott, der selber arbeitet, der uns beauftragt hat zu arbeiten und dass wir das von Herzen tun sollen zu seiner Ehre. Und dann bitte haben wir letzte Woche darüber gesprochen, auch über das Geld. Auch mit dem Geld haben wir in unserem Alltag viel zu tun, beschäftigen, dass wir damit gut und sinnvoll umgehen, wie auch mit all den anderen Bereichen, Gott damit ehren und dass wir da auch großzügig sind, investieren in das Reich Gottes, in Gemeinde, in die Ortsgemeinde, in missionarische Projekte und dass wir da verantwortungsvolle Verwalter, wie es so schön heißt, auch im Bereich der Finanzen sind. Heute mit der nächsten Folie geht es in der Predigt um die gute Vision der Sexualität, die uns die Bibel aufzeigt. Gott ist der Erfinder des Lebens. Gott ist der Erfinder des Kribbeln im Bauchs, der Erotik, der Liebe, der Ehe und auch vom Sex. Gott ist der Erfinder und er hat uns eine gute Gebrauchsanweisung auch mit diesem Buch der Bibel geschenkt. Und wir wollen dieses Buch, die Bibel, wollen wir verkündigen und weiterhin empfehlen. Das Thema Sexualität, Sex begegnet uns ja immer wieder auch im Alltag. Wir alle sind unmittelbar mit diesem Thema, kommen wir immer wieder auch in Berührung, als Single, als Partner, verheiratet, unverheiratet, verwitwet, jeder aber auch anders. Wir sehen Sex in Filmen, wir hören sexuelle Anspielungen in den Werbungen und wie die Medien sagen, auch Sex sells. Kinder werden immer wieder leider auch nicht von ihren Eltern oder auch von der Schule rechtzeitig aufgeklärt, sondern auch von Pornos im Internet oder auch Social Medias. Und diese Aufklärung finde ich an vielen Stellen äußerst fragwürdig. Auf der einen Seite wird in der Gesellschaft der Sex unheimlich vergöttert und hochgehoben. Ja, jeder soll es machen, so wie er mag und wie er es will. Es wird teilweise mit der Identität einer Person gleichgesetzt. Wenn du noch mit 18 keinen Sexpartner hattest, dann muss doch irgendwas nicht mit dir stimmen. Auf der anderen Seite wird Sex sehr entwürdigt, wie Prostitution, Pornografie mit ekelhaften Praktiken, Erniedrigung von Frauen. Du hast Bock auf Sex? Mach ihn einfach. Warum nicht ein One-Night-Stand? Und damit verliert es an Würde, an Heiligen und Besonderen. Deswegen ist es gut, dass auch wir heute Morgen uns Gedanken darüber machen und nachdenken und schauen, was uns die Bibel auch zu dem Thema zu sagen hat, was Gott uns zu sagen hat. Aus verschiedenen Gründen hat es die Kirche versäumt, konstruktiv über Sex zu reden. Denn einige ältere Kirchenväter waren sehr sexfeindlich, muss man sagen. Deshalb erklärten sie denn damals Sex nur noch zur Ausnahme der Zeugung von Kindern, ansonsten es als Sünde. Auf Hieronymus im 4. Jahrhundert soll wohl folgendes Zitat zurückgehen. Da heißt es, jeder Ehemann, der leidenschaftlich Sex hat mit seiner Ehefrau, ist ein Eheverbrecher. So wurde für die Menschen der Sex wie eine Art auch manchmal Belastung des Gewissens. Doch schauen wir heute Morgen in die Bibel. Wenn wir in die Bibel schauen, wird uns schon auf den ersten Seiten die Sexualität als sehr positiv dargestellt. Da lesen wir von einem Paar, das splitternackt in einem Garten herumhüpft und offensichtlich da viel Freude und Spaß miteinander hat, oder? Und das völlig ohne Scham. Oder auch das Buch im Alten Testament, das Hohelied, das ganz offensichtlich sehr erotische Literatur ist. Hier in diesem alttestamentlichen Buch Hohelied wird sehr offen und konkret von der Schönheit der Sexualität gesprochen. Wisst ihr, Adam und Eva wurden nicht als lustlose Wesen geschaffen. Im Paradies gab es noch keinen Geschlechterkampf. Die Sexualität war erfüllend und ein wichtiger Wesenszug auch des Menschen. Und dann lesen wir davon, dass der Mensch sich nicht an Gottes Regeln gehalten hat. Es kam zu dem Sündenfall und Nacktheit wurde nun zu einem Problem. Und miteinander der Geschlechter wurde sehr schmerzhaft. Und dadurch wurde auch dann die Sexualität in Mitleidenschaft gezogen. In der Folge der Situation des Sündenfalls wurde der Umgang mit der Sexualität immer schwieriger und es kam auch dazu dieser Kampf der Geschlechter. Vielleicht wirst du mit allem, was heute Morgen du hörst, nicht einverstanden sein. Vielleicht mit einem Teil. Du wirst vielleicht Ansichten und Aussagen über die Sexualität hören, die dir fremd vorkommen, die sperrig sind, die vielleicht dich sogar auch ärgern. Doch ich glaube, dass das total normal ist. Die Botschaft der Bibel, die Botschaft von Jesus, hat durch die Jahrhunderte und Kulturen immer wieder auch die Menschen herausgefordert. Und heute ist es bei uns in der heutigen Gesellschaft vor allem die christliche Sexualethik, die uns oft einen Widerspruch in uns hervorruft. Ich rede heute Morgen hier nicht als der Experte oder das Vorbild im Bereich Sexualität schlechthin zu euch. Wisst ihr, mein Wunsch und mein Gebet ist für dich und für mich, dass Gott neu zu uns sprechen kann und uns überrascht, uns ermutigt, aber auch an der einen oder anderen Stelle korrigiert, aber vor allen Dingen auch, dass er uns beschenkt. Gottes Vision für Sexualität. Wie hat sich Gott, der Erfinder, was hat er sich dabei gedacht? Und ich habe in meiner Predigtvorbereitung ein Buch, mit dem ich sehr eng zusammengearbeitet habe und viel auch übernehmen durfte. Da heißt es, was hat sich Gott dabei gedacht, als er den Menschen als geschlechtliches Wesen schuf? Sehr empfehlenswert, ich lege es später aus. Wer mal reingucken will, kann reingucken oder sich das Buch auch bestellen und durchlesen. Sehr wertvoll zu dem Thema Sexualität. Welche Gebrauchsanweisung gibt uns also die Bibel, gibt uns Gott zum Thema Sexualität? Mein erster Punkt, der Sex, eine gute Erfindung Gottes. Gott findet Sex, Sexualität richtig gut, weil er es erfunden hat. In 1. Mose 1,27 steht, so schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er sie, als Mann und Frau schuf er sie. Gott hat uns Menschen als sexuelle Wesen erschaffen, als Mann und als Frau. Und dann heißt es in Vers 28, und Gott segnete sie und gab ihnen den Auftrag, seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Dann geht es weiter in 1. Mose 3, lesen wir über den Schöpfungsvorgang sehr ausführlich, wie er dort noch beschrieben wird. Und kurz gefasst kann man dann sagen, dass es dann heißt, Adam kommt alleine nicht klar. Und dann heißt es, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Er braucht eine Hilfe. Und so lässt Gott Adam in einen Tiefschlaf verfallen und baut dann aus seiner Rippe eine Frau. Wie das genau passiert, das ist ein unheimliches Geheimnis, ein Betriebsgeheimnis Gottes für das beste Geschöpf Gottes. Und erst danach, nachdem er Mann und Frau auch geschaffen hatte, sagte er zu der kompletten Schöpfung das Prädikat: Es ist sehr gut. Gott, der die Hilfe der Menschen ist, hat nun auch dem Mann eine Hilfe geschaffen, die genau so gut gemacht ist, ergänzend, gleichwertig und gleichartig. Und als Adam nun aus diesem Tiefschlaf erwacht, ist er natürlich hellauf begeistert. Klar, Eva muss wunderschön gewesen sein und sie war nackt. Und deswegen ruft er dann Folgendes aus: Diese endlich ist mein Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Sie soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Und dann folgt eine weitere Aussage in 1. Mose 2, 24, eine sehr wichtige. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seine Frau anhangen, und die zwei werden dann eins mit Leib und Seele. Was bedeutet das hier? Hier, diese Reihenfolge ist grundlegend und diese Reihenfolge ist nicht zufällig und auch nicht umkehrbar. Der Mann verlässt seine Eltern und heutzutage auch die Frau ihre Eltern. Und es kommt zu einer Gründung einer Familie durch das Ehegelübnis. Die Partner, die binden sich beide. Anhangen heißt hier. Und erst danach folgt der geschlechtliche Vollzug der Ehe. Dann heißt es, sie werden eins. Oder an anderer Bibelstelle oder andere Übersetzung, ein Fleisch. Die Ehe, in der Ehe soll dieser Sex passieren, so oft und variantenreich, wie sie es beide mögen. Also, Mann und Frau finden zueinander, lieben sich, lernen sich mehr und mehr kennen, heiraten und werden eine Einheit. Sie verschmelzen regelrecht zu einer Einheit. Leib und Seele, ein Fleisch. Und Gott wünscht sich diese Einheit, wenn sie öffentlich wird im Ehebund, und diese soll dann auch nicht getrennt werden. Jesus greift diese Worte auch wieder auf im Neuen Testament und ergänzt sie dann noch: Was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Es geht also um eine Ganzheit, um eine Sehnsucht der Verschmelzung und um ein Sein von Mann und Frau, und das soll in der Ehe passieren. Und deswegen ist auch Ehescheidung immer sehr hart und schmerzhaft. Was hören wir nun in der Gesellschaft für Themen? Was hören wir zu diesem Thema Sex in der Gesellschaft? Ich habe euch mal eine Aussage mitgebracht. Sex ist Konsumgut oder Freizeitbeschäftigung. Der Mensch hat ein natürliches, gewisses Bedürfnis, so wie Hunger, Essen und Trinken, Schlafen, auch vielleicht bequeme Schuhe, möchte einen Sommerurlaub machen und hat auch Lust auf Sex. Und wenn nun jemand dieses Bedürfnis verspürt, es zu befriedigen, dann geht er dem eben nach. Einige sagen daher, Sex ist ebenso wie Essen und Trinken. Das mache ich in meiner Freizeit. Das ist doch etwas Lockeres. Das ist doch, macht mir Spaß. Das ist ein Austausch von zwei Menschen. Mit einem anderen Menschen Sex zu haben, ist doch nichts anderes als die Befriedigung eines biologischen Bedürfnisses. Oder? Mehr ist es nicht. Und wenn der Mensch, mit dem ich Sex hatte, mein Bedürfnis eben nicht mehr zufriedenstellt, dann wechsle ich eben den Sexualpartner einfach. Angebot und Nachfrage regelt den Markt. Prostitution ist sicherlich die krasseste Form dieser Überzeugung, dass ich mir, wenn ich es eben brauche, mir den Sex kaufe. Aber auch Sex mit einem Menschen, mit dem ich nicht wirklich eine Beziehung habe, folgt dem gleichen Prinzip. Nach einer Party oder nach einer Verabredung folgt der One-Night-Stand oder nach einem Tinder-Date. Wir hatten Spaß, das war's, aber mehr auch nicht. Einige Christen damals in der Hafenstadt in Griechenland, in Korinth, waren auch dieser Meinung. Sie sagten: Was ist denn schon dabei, mit einer Prostituierten zu schlafen? Ich habe jetzt eben das Bedürfnis, ich konsumiere, schlussendlich, fertig, aus. Da passiert doch sonst nichts. Schauen wir uns an, was Paulus in 1. Korinther 6, Vers 15 dazu schreibt. Er antwortet ihnen: Wisst ihr denn nicht, dass euer Körper zum Leibe Christi gehören? Darf da ein Mann seinen Körper, der doch Christus gehört, mit dem einer Prostituierten vereinigen? Niemals. Oder wisst ihr nicht, dass ein Mann, der mit einer Prostituierten verkehrt, mit ihr eins wird? Denn in der Schrift heißt es, die beiden werden zu einer Einheit. Wer aber dem Herrn gehört, ist ein Geist mit ihm. Deshalb haltet euch fern von aller Unzucht. Keine andere Sünde hat so große Auswirkungen auf den Körper wie diese. Denn Unzucht ist eine Sünde gegen den eigenen Körper. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, der in euch lebt und euch von Gott geschenkt wurde? Ihr gehört nicht euch selbst. Gott hat einen hohen Preis für euch bezahlt. Deshalb ehrt Gott mit eurem Leben. Paulus geht hier von diesem Text also aus, dass Sex nicht nur ein Bedürfnisbefriedigung ist, sondern dass es auch etwas Geheimnisvolles ist, was dort geschieht, wenn man mit jemandem schläft. Er schreibt, wer mit einer Prostituierten schläft, wird mit ihr eins. Deshalb zitiert er auch einen Satz oder auch aus dem Schöpfungsbericht, den wir uns gerade angeguckt haben. Da heißt es, deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen, um seiner Frau anzuhangen. Die zwei sind dann eins mit Leib und Seele. Vielleicht können wir nochmal kurz den Text zurückblenden, genau, den obersten. Hier in diesem Grundtext steht für Anhang kleben übersetzt. Der Mann und die Frau werden aneinander kleben. Wenn die zwei miteinander intim werden, dann kleben sie zusammen. Sie bilden eine neue Einheit, körperlich und seelisch. Und das ist etwas zutiefst Intimes. Hier steckt ein Bild, ich möchte es mal zeigen, von zwei Blättern. Mal Mann und Frau, die durch Gottes Kitt zusammengekittet werden. Durch die Ehe zusammengekittet werden, zusammengeklebt werden. Wenn wir das jetzt so eine Zeit lang lassen und es dann wieder auseinanderreißen, bleibt auf beiden Seiten Teile von dem anderen zurück. Und jeder, der etwas in der Beziehung schon mal erlebt hat, weiß, wie schmerzhaft Trennungen sind. Und genau das ist der Grund, weshalb Gott für das verletzliche Geschenk der Sexualität, des Sex, einen schützenden Rahmen der Ehe will. Wobei das natürlich auch keine Garantie ist, aber doch schon mal ein verbindlicher Rahmen. Sexualität ist also mehr als nur körperlich. Es hat auch eine geistliche und seelische Dimension, weil Gott uns als geistliche Wesen geschaffen hat, weil Gott uns nach seinem Ebenbild geschaffen hat. Es ist auch, finde ich, total interessant, dass die moderne Neurobiologie genau dieses Phänomen auch bestätigt. Beim Sex wird das Bindungshormon Oxytocin und Prolaktin ausgeschüttet. Diese beiden Hormone gibt es auch bei der Mutter und bei der stillenden Mutter und auch ein Kind, was neu geboren wird, dass die Bindung zwischen Mutter und Kind stärkt. Und genau diese beiden Hormone werden auch ausgeschüttet, wenn Frau und Mann miteinander schlafen. Sie fühlen sich dadurch mehr hingezogen zueinander, mehr aneinander gebunden, zueinander hingezogen. Sie verstehen sich als Einheit und das stärkt unheimlich diese Beziehung. Deshalb ist es eben nicht egal, mit wem wir schlafen. Denn es entsteht eine neue Einheit, eine Bindung, eine feste Bindung. Deshalb ist es gut überlegt und soll gut überlegt und sorgfältig sein, wie wir mit unserer Sexualität umgehen. Sex ist sozusagen das Hochzeitsgeschenk Gottes an uns. Zweiter Punkt, den wir in unserer Gesellschaft immer wieder hören: Sex ist ein trierischer Trieb oder Handlung. Die Gefühle sollen mich nicht bestimmen. Wenn wir immer alle Entscheidungen aus dem Bauch heraus oder aus unseren Gefühlen bestimmen, kann unser Leben sehr chaotisch werden und auch unkontrolliert. Auch gerade in puncto Beziehung, wenn ich mich mal eben zu dem hingezogen fühle oder dann am nächsten Mal mehr zu dem, hat es auch entsprechende Konsequenzen. Und wisst ihr, es gibt einen wichtigen Unterschied zwischen Menschen und Tiere. Wir sind nicht wie Tiere instinktgesteuert. Wir können unsere Gefühle, Triebe und Begierde handeln. Wir können entscheiden, was wir tun. Wir sind eben keine Tiere, auch wenn wir biologisch gesehen zur Gattung der Säugetiere gehören. Gott hat uns Menschen mit einer besonderen Fähigkeit ausgestattet. Wir können logisch denken, wir können planen, wir können kreativ sein und wir können in Beziehung mit Gott und mit den anderen Menschen leben und noch vieles mehr. Aber wisst ihr, es gibt wirklich einige Menschen, die so unterwegs sind und so ticken. Die sagen, oh, ich habe mich jetzt gerade in diese Person verliebt. Ja, und das kann wirklich passieren, dass du da Gefühle für die andere Person findest. Das heißt aber nicht, dass du gleich deinen Gefühlen folgst. Und vor allen Dingen erst recht nicht, wenn du in einer Ehe bist, dass du dann aus der Ehe ausbrichst und wie ein Tier dich vielleicht auf diesen neuen Partner stürzt. Bei manchen Tieren wäre das normal, wobei es auch bei Tieren Tiere gibt, die ihrem Partner ein Leben lang treu sind. Eine weitere Aussage, die man immer wieder hört, Sex ist Ausdruck von Begierde und Begehren. Begierde ist nicht dasselbe wie ein sexuelles, gesundes Verlangen. Viele Menschen haben ein sexuelles Verlangen. Darum verlieben sich auch junge Leute, alte Leute. Aber wenn ich anfange, diese falsche Lust, wenn ich egoistisch unterwegs bin, es missbrauche oder ich es brauche, dass nur mein Begehren und meine Befriedigung gestillt wird, dann geht es in eine falsche Richtung. Dann entpuppt sich diese falsche Lust, die nicht von Gott gewollt ist, nämlich genau das Gegenteil von wohlwollender Liebe. Denn die Liebe sucht immer auch das Wohl des anderen, dass es ihm gut geht, dass es ihm glücklich macht. Aber Begierden ist destruktiv. Martin Luther hat mal folgende Aussage gesagt: Du kannst nicht verhindern, dass ein Vogelschwarm über deinen Kopf hinüberfliegt. Das kannst du nicht verhindern. Aber du kannst verhindern, dass er in deinen Haaren einnistet. Es ist immer wieder gut, dass du dir überlegst, was du in deinem Kopf für Gedanken hegst und pflegst. Und dass du auch damit Personen deines Vertrauens drüber sprichst, wenn du da falsche Gedanken hast, die auch den Bereich der Sexualität betreffen oder Begierden. Tun wir das nicht, bekommen diese Dinge, diese Gedanken auch Macht in unserem Leben. Wisst ihr, der Kopf ist das wichtigste Sexorgan. All das, was wir hier uns mit beschäftigen, das kann auch dann unser Verhalten bestimmen und in die Tat umgesetzt werden. Ich habe gehört, dass es ein großes Problem ist in den USA, die Internetpornografie. Leider auch viele christliche Männer, sowohl auch christliche Frauen, schauen sich regelmäßig Pornografie an und konsumieren es. Und auch sicherlich hier auch in Deutschland. Die Medien sagen zwar, Pornografie heizt das Sexleben an, es feuert es an. Ich glaube das nicht. Wahr ist, und Statistiken geben da auch recht, dass Menschen, die Pornografie konsumieren, zunehmend auch immer weniger Freude dann am wirklichen Sex haben und es erleben. Es kann schaden. Gott hat uns also ein Sexualleben geschenkt, als Freude zum Ausdruck der Liebe. Und er hat uns auch die Gabe gegeben, unsere Triebe zu kontrollieren. Und die Bibel ist auch sehr klar darin, dass der Satan, der Versucher, uns da wieder auch in dem Bereich zu Fall bringen möchte. Von daher schreibt Paulus in 1. Thessalonicher Folgendes, die den Umgang als Christen der Sexualität hier auch sehr nochmal gut auf den Punkt bringen. Ich möchte mit euch diesen Text lesen, da heißt es: Gott will, dass ihr ein geheiligtes Leben führt. Dazu gehört, dass ihr euch von allen sexuellen Sünden fernhaltet. Jeder von euch muss lernen, Herr über seine Triebe zu sein, denn euer Leben gehört Gott und die Menschen sollen Achtung vor euch haben. Lasst euch nicht von Begierden und Leidenschaft beherrschen, wie die Menschen, die Gott nicht kennen. Keiner darf in diesen Dingen die von Gott gesetzten Grenzen überschreiten, seinen Bruder betrügen. Denn für all solche Vergehen wird der Herr die Schuldigen zur Rechenschaft ziehen. Gott hat uns dazu berufen, ein geheiligtes Leben zu führen und nicht ein Leben, das von Sünde beschmutzt ist. Wer diese Anweisung missachtet, missachtet daher nicht einen Menschen, sondern den, der euch seinen Heiligen Geist schenkt, Gott selbst. Paulus bringt es hier nochmal sehr gut auf den Punkt in diesem Text. Der Wille Gottes ist, dass unser Leben gelingt, dass Heiligung weiter voranschreitet, dass wir Jesus ähnlicher werden und seinem Beispiel folgen, dass wir ihm nachfolgen. Und dazu gehören eben auch, sich von aller sexuellen Sünde fernzuhalten. Ja, zu fliehen sogar, heißt es an einer anderen Stelle. Herr über unsere Triebe zu sein und Grenzen nicht zu überschreiten. Wisst ihr, Gott hat uns so viele Sachen zum Genuss geschenkt, die wir im gesunden Maße und diszipliniert anwenden sollen. Gutes Essen, gutes Trinken dürfen wir genießen mit großer Freude. Aber bei einer falschen Anwendung und zu viel kann es zu Krankheiten führen. Auch Alkohol, Wein oder Bier ist oft sehr köstlich und erfrischend, auch gerade in den Sommernächten. Aber zu viel und im falschen Maß macht dich selber kaputt oder auch dein Umfeld. Und genauso ist es mit der Sexualität, mit dem Sex. Wenn da diese Macht der Begierde die treibende Kraft ist, kann viel Schmerz und Leid entstehen. Aber es kann auch viel Gutes entstehen, es kann Leben schaffen. Also, wir sind nicht unseren Trieben und Begierden einfach so ausgeliefert. Ich kann nichts dafür, es ist eben einfach so. Wir sind nicht Opfer unserer sexuellen Bedürfnisse. Es ist halt so in mir, ich kann da nichts gegen. Wir Christen kennen die Kraft des Heiligen Geistes in unserem Leben. Und dieser Geist befähigt uns, auch gerade in diesem Punkt, einen guten Umgang zu pflegen und zu entwickeln, um dieses geheiligte Leben, was Paulus hier anführt, zu leben. Das schreibt er auch den Galatern, den Christen, und sagt, hey, Gott hat uns auch diese Frucht des Geistes der Selbstbeherrschung geschenkt, dass wir uns auch an diesem Punkt da einfach zügeln können und diszipliniert sind. Mein zweiter, letzter Punkt, die Ehe, der göttliche Rahmen für Sex. Gott hat also Mann und Frau wunderbar als sexuelle Wesen geschaffen. Er hat uns in der Bibel Anweisungen gegeben, wie der Umgang aussehen soll. Deshalb brauchen wir als Christen, auch wenn wir verheiratet sind, kein schlechtes Gewissen mit Sex zu haben, sondern wir dürfen es als wertvolles Geschenk ansehen, was diesen Schutz einfach der Ehe braucht. Und weil diese Sexualität, dieser Sex, diese Intimität so sensibles Geschenk ist und schnell etwas kaputt geht, ist es wichtig, dass wir es im Sinne Gottes gebrauchen. Es soll einen Rahmen dafür geben. Ja? Wie ein Feuer, wenn ich hier auf dieser Bühne entzünde, wäre es nicht gut. An sich ist Feuer gut, aber hier auf dieser Bühne wäre es nicht gut. Oder stellt euch ein Fußballspiel vor, ohne Abgrenzung, ohne Regeln. Es gäbe kein Aus. Wie langweilig wäre das Fußballspiel? Die Ehe ist eine Einheit zwischen Mann und Frau und ihrem Wesenheit, ihrem Wesenzug und ihrem Wesen nach ganzheitlich zu denken. In dieser Dreierkombination, diese seelische Einheit, gegenseitig lieben und annehmen, dann auch die soziale Einheit, bedingungslos füreinander da sein, beistehen, Familie vielleicht auch zu gründen und diese körperliche Einheit, Sex miteinander zu haben und dadurch eng miteinander verbunden zu sein und mit der Möglichkeit, dass daraus neues Leben geschaffen wird. Und diesen Dreiklang ist total ein biblisches und göttliches Prinzip, was auch zutiefst uns Menschen anspricht. Gott hat die Ehe als eine göttliche Schutzzone für den Sex definiert. Und das ist nicht, weil Gott uns den Spaß verderben möchte, weil er uns es nicht gönnt. Nein, weil Gott möchte das Beste, nur das Beste für uns Menschen. Gott will, dass gelebte, intime Sexualität in der Ehe zwischen Mann und Frau geschieht. Denn Sex kann Leben schaffen, aber Sex kann auch Leben zerstören. Deshalb hat Gott einen guten Rahmen dafür geschaffen. Sex ist ein Privileg und ausgesondert für die Ehe. Alles andere bezeichnet die Bibel als Unzucht und nicht von Gott gewollt. Wenn ich das jetzt so sage, gibt es aber auch einige Einwände gegen diese Enthaltsamkeit vor der Ehe. Ich möchte euch hier drei Punkte, die ich auch immer wieder höre, mit euch kurz noch besprechen. Was für Einwände gibt es hier? Welche höre ich immer wieder? Man sollte Erfahrung sammeln, damit der Sex dann auch gut und wirklich gelingt in der Ehe, oder? Oder ein anderer Punkt, man kauft doch sexuell nicht die Katze im Sack. Oder ein drittes, wir werden doch eh sowieso bald heiraten. Kurz darauf eingehen, wieso muss man Sex ausprobieren? Es ist doch schon auch ein egoistisches Verhalten. Ja, was ist, meine Bedürfnisse müssen da komplett gestillt werden und nach meinen Vorstellungen muss es ablaufen. Ich probiere es jetzt mal mit dem Partner aus und der ist vielleicht jetzt dann erstmal ein Platzhalter für einen, der noch idealer, ein besserer Liebespartner ist für mich. Ich glaube, es gibt Dinge, bei denen Vorkenntnisse nicht immer kontraproduktiv sind. Und ich glaube, dass instinktiv sowohl die Männer als auch die Frauen wissen, wie Sex angegangen werden kann, wie Sex funktioniert und geht. Man kauft doch sexuell nicht die Katze im Sack. Ich soll vor der Ehe den Geschlechtsverkehr mit meinem Partner ausprobieren. Warum? Sowohl das erste als auch das zweite Argument ist ein starker Vergleich, den man lieber nicht anstellen sollte. Und ich finde auch diese beiden Aussagen reduzieren die Beziehung sehr stark auf das Körperliche und auch auf den Sex. Und es scheint schon auch fast entwürdigend, oder, dem Partner gegenüber, wenn alles andere plötzlich zweitrangig ist und der Sex so hochgestellt wird. Hauptsache, wir können testen, wie es im Bett abläuft. Und ja, was ist denn, wenn es eben nicht klappt? Wird er nicht geheiratet? Oder was ist, wenn es gut läuft? Wenn man heiratet und plötzlich nach 10 Jahren läuft es dann vielleicht doch nicht mehr so gut? Wird man dann aus der Ehe rausgehen? Ich glaube, eine Beziehung, die vor allen Dingen auf das Sexuelle aufgebaut ist, hat es auf Langzeit gesehen sehr schwierig. Sicherlich heiraten, dort geht man immer ein Risiko ein. Man kann nicht alles für die nächsten Jahre ausprobieren. Probier mal Kindererziehung vor der Ehe aus. Letzter Einwand, wir werden doch sowieso heiraten. Da ist ja auch die Frage, ab wann ist oder beginnt die Ehe? Ehe ist nicht nur privat zwischen dir und deinem Partner. Ehe ist immer auch öffentlich. Der Beginn einer Ehe wird von Land zu Land und Kultur zu Kultur unterschiedlich definiert. Aber es ist immer klar, wann auch die Ehe beginnt. In Deutschland beginnt die Ehe rechtlich in der sogenannten Zivilehe vor dem Standesamt. Hier geben sich Mann und Frau das Ja-Wort. Und als Christen tun wir das in der Regel dann auch nochmal in einem Rahmen der Gemeinde unter Gottes Schutz und Segen stellen diese Ehe. Also ohne öffentliche Handlung keine Ehe in Deutschland, ohne Standesamt keine Zivilehe. Ja, aber wir haben ja vor, wir versprechen uns, dass wir auch in 2, 3, 4 Monaten heiraten können. Können wir da vorher nicht Sex haben? Einige Personen denken so, wir heiraten doch bald. Aber dann trifft diese Erwartung, in diesen Ehehafen einzulaufen, doch nicht zu. Es wird doch nichts mit der Heirat. Man trennt sich. Ich stelle die Frage mal in den Raum, warum sollte ein Pärchen mit der Ehe, aber nicht mit dem Sex warten, bis sie mit dem Studium fertig sind, einen sicheren Job haben oder zumindest eine eigene Wohnung? Ich glaube, hier ist ein großer auch Angstfaktor, unser Sicherheitsdrang der Deutschen, dem wir einen sehr hohen Stellenwert geben. Ein Ehebund vom Sex abhängig zu machen, ist sehr egoistisch, finde ich. In Deutschland ist ziemlich klar, wann die Ehe rechtlich beginnt. Und Ehe ist somit ein Statement zum Partner. Alles andere, was nicht in der Ehe klar geregelt ist, ist bestenfalls eine gute Absichtserklärung, ohne Risiko, ohne Bindung und jederzeit auflösbar. Der Schöpfungsbericht, wir haben ihn uns am Anfang angesehen, legt ganz klar eine Reihenfolge fest. Und Jesus greift das auch wieder auf und Paulus argumentiert auch den Ledigen und Witwen darüber folgenden Satz, die sich nicht enthalten können. Er sagt zu ihnen, wenn sie sich aber nicht enthalten können, sollen sie heiraten, denn es ist besser zu heiraten, als in Begierden zu brennen. Der Geschlechtsverkehr ist das Privileg und Pflicht der Ehe. Und es gibt nochmal einen schönen Satz, vielleicht kannst du nochmal zurückblenden, die letzte Folie. Da unten, da heißt es, zur maximalen Intimität Sex gehört die maximale Verbindlichkeit Ehe. Geschlechtsverkehr zwischen zwei Menschen ist die maximale Intimität. Maximale Verbindlichkeit zwischen zwei Menschen auf dieser Erde ist die Ehe. Kommen wir zum Ende. Scheitern und Neuanfang. Was ich super herausfordernd finde in diesem Thema ist es, dass in dem Bereich Sexualität unheimlich viele Verletzungen gibt. Fehler, Versagen, Brüche, Enttäuschung. Aber wisst ihr was? Ich möchte hier nochmal ganz bewusst auch die Gnade Gottes betonen. Christus ist für alle Sünden gestorben, auch für die Sünden im sexuellen Bereich. Er gibt Vergebung, Heilung und auch einen Neuanfang. Und diese Gnade dürfen wir immer wieder in Anspruch nehmen. Vielleicht sitzt du heute hier morgen und sagst, Mensch, Gott hat sich da was Gutes bei gedacht, aber in meinem Leben ist in diesem Bereich einiges schiefgelaufen. Sex ist nicht nur eine geniale Erfindung Gottes und nicht immer nur super cool, sondern es ist auch an mancher Stelle für einen schmerzhaft gewesen. Wir sind sehr empfindlich und verletzlich in diesem Bereich. Und weißt du, wenn du da Wunden in diesem Bereich hast, dann, wenn du so denkst und fühlst, dann bist du bei Jesus genau richtig und gut aufgehoben. Jesus war ganz häufig mit Menschen umgeben, die Wunden hatten, auch gerade im Bereich der Sexualität. Frauen, die ihren Körper gegen Geld verkauft haben, Menschen, die in gescheiterten Beziehungen unterwegs waren. Einmal kam eine Frau zu ihm, die hatte 5 gescheiterte Beziehungen hinter sich. Oder die Frau, die gesteinigt werden sollte, weil sie fremdgegangen ist. Bei Jesus waren sie sicher aufgehoben. Und wisst ihr warum? Kein einziger Mensch wurde je moralisch verurteilt oder fertig gemacht von ihm. Stattdessen sagte Jesus Folgendes, kommt her alle zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Vertraut euch meiner Leitung an und lernt von mir, denn ich gehe behutsam mit euch um und sehe auf niemanden herab. Wenn ihr das tut, dann findet ihr Ruhe für euer Leben. Wisst ihr, wir alle brauchen Jesus. Du brauchst Jesus, ich brauche Jesus. Er ist der Einzige, der Schuld vergeben kann. Er ist der Einzige, der wirklich uns heil machen kann, der uns trösten kann, der uns versteht, der mitfühlt, der ein zerbrochenes Teil, unser Herz, unsere Gefühle, unsere Beziehung ganz machen kann, der Wunden Heil macht, Kraft und Mut schenkt. Jesus liebt uns und er möchte auf uns eingehen. Er möchte uns neu aufrichten. Er ist der Retter, er ist der Erlöser, er ist der Schöpfer, er ist der Erfinder der Sexualität, der Ehe. Und ich möchte uns ermutigen, lasst uns Gott ehren, indem wir würdevoll mit unserer Sexualität als Single, als unverheiratet Paar und als Ehepaar umgehen. Amen. Ein herausforderndes Thema. Ich möchte, dass wir das einfach nochmal sacken lassen mit einem Lied, das wir uns anhören, wo wir uns ausrichten können auf dieses Thema und sagen, Gott, schaffe du Raum in mir, dass ich dieses geheiligte Leben, was du von mir wünschst, erleben darf. Ja, es ist nicht einfach, aber lasst es auf euch wirken, dieses Lied, oder sprecht es im Leisen mit, wenn du das möchtest. Rede mit Gott über auch dieses Thema. Gott, ich möchte dir Raum geben, auch in dem Bereich. Ich möchte dir die Kontrolle übergeben, dass du der Herr in meinem Leben bist, auch im Bereich der Sexualität, aber auch im Geld, Finanzen, in dem Arbeitsbereich. Ich möchte deinen guten Wahrheiten vertrauen. Schaffe Raum in mir.